das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen an einem Abend, an dem wir einmal mehr gespannt nach Berlin blicken, wo ein weiteres Mal die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darum gerungen hat, wie wir durch die nächsten Corona-Wochen kommen. Angesichts der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen und angesichts der Tatsache, dass viele Kliniken an den Rand der Überlastung kommen, hatten die Bundesländer zu diesem Treffen ein gemeinsames Papier vorgelegt, um sich dann möglichst schnell mit der Kanzlerin zu einigen. Aber so kam es nicht. Bis in den Abend wurde diskutiert und auch jetzt bleiben Fragen offen. Michael Stempfle.
Ein bisschen Weihnachtsromantik. Irgendwie hätten wir uns das am Ende eines Pandemiejahres doch verdient, mag man denken. Doch die Zahl der Neuinfektionen sinkt nicht wie erhofft. Also verordnen die Regierungschefs von Bund und Ländern neue Einschränkungen, etwa beim Einkaufen. Ausgerechnet jetzt in der Adventszeit könnte uns das Anstehen in der Kälte drohen. Denn Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen höchstens eine Person pro 10 Quadratmetern reinlassen. Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern höchstens eine Person pro 20 Quadratmetern.
Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt.
Der Bund hat sich bereit erklärt, auch für den Dezember noch einmal wesentliche Wirtschaftshilfen zu leisten, so wie wir das aus dem November heraus kennen. Das ist ein großer Betrag. Insgesamt für diese zwei Monate sind es 30 Milliarden Euro. Das zeigt aber auch deutlich, das geht so nicht weiter.
In den kommenden Wochen soll sich jeder Haushalt nur mit maximal 5 Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren werden da nicht mitgerechnet. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind Treffen bis zu 10 Personen erlaubt.
Es geht nicht darum, Silvester oder Weihnachten die große Party zu feiern, sondern vielleicht auch an Weihnachten einmal den Wert von Familie zu schätzen. Alle reden von Familie. Ich finde, dieses Jahr sollte man das wirklich auch an der Stelle machen. Und bei Silvester geht es eben einfach darum, auch im engsten Kreis zu feiern und nicht die große Party, die große Menschenansammlung zu wählen. Auch da gibt es die Bereiche Einschränkungen.
Das Silvesterfeuerwerk wird zwar nicht grundsätzlich verboten, dennoch sollen Gruppenbildungen vermieden werden, also keine Pyrotechnik auf belebten Plätzen und Straßen. Schulen sollen offen bleiben. Sollte es in einer Region zu mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche kommen, soll es ab den höheren Klassenstufen weitergehende Maßnahmen geben. Denkbar ist ein Wechsel von Präsenz- und Digitalunterricht. Das entscheiden die Länder.
Und hier sind einige erweiternde Maßnahmen hinzugekommen. Auf der einen Seite die Pflicht, dann auch in den höheren Jahrgängen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, auch in allen Bereichen der Schule.
Weihnachten in Corona-Zeiten bedeutet mehr Entbehrungen, mehr Gespräche mit wenigen Menschen und vielleicht auch mehr Zeit für die wenigen Auserwählten.
Und ich begrüße jetzt den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der momentan auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Guten Abend, Herr Müller.
Schönen guten Abend.
Vor uns liegen jetzt wichtige Wochen, vielleicht sogar die wichtigsten des Jahres, finanziell und auch emotional. Ist das der Grund, warum Sie heute so lange gerungen und gestritten haben?
Auch gestritten haben wir gar nicht so viel, sondern wir hatten ja eine sehr gute Vorbereitung in den letzten Tagen. Und von diesen 20 Seiten, die heute eine Rolle spielten, haben wir 16, 17 Seiten in einem großen Konsens gleich und sehr schnell verabreden können. Aber es gibt dann tatsächlich 3, 4 Punkte, die natürlich übrig bleiben und die wichtig sind. Wie gehen wir mit den Feiertagen um? Wie gehen wir mit der Schule um, mit der Wirtschaft? Und sowas muss auch mal im Grundsatz ausdiskutiert werden.
Großer Streitpunkt war ja die Schule. Werden Sie jetzt schnell in dieses Wechselmodell wechseln, dass Klassen geteilt werden in den Hybridunterricht und im Präsenzunterricht?
Es gibt da immer noch tatsächlich auch unterschiedliche Positionen. Ja, auch in der Wissenschaft gibt es darüber ja noch eine Debatte, wo genau stecken sich nun eigentlich die Kinder an und wie geben sie die Infektion weiter. Es gibt viele, die sagen, gerade zu Hause findet eigentlich genau das statt, diese Infektionsdynamik und nicht in der Schule. Aber auf der anderen Seite ist auch ganz klar, und das haben wir heute auch festgehalten, dass diejenigen, die hohe Infektionszahlen haben, die Städte, die Bundesländer, dass die natürlich an vielen Stellen auch ansetzen müssen. Dass es in der Schule Infektionen gibt, ist unstrittig. Und man kann darauf jetzt mit unterschiedlichen Maßnahmen reagieren. Verstärkte Maskenpflicht, natürlich auch Testeinsätze, um die Lehrerinnen und Lehrer auch zu schützen. Ein Unterrichtsbeginn, der versetzt stattfindet. Aber dieses Wechselmodell bzw. der hybride Unterricht spielt eben auch eine Rolle. Und wir werden damit im Senat uns natürlich auch auseinandersetzen.
Und jedes Land entscheidet jetzt für sich ganz allein, wann es wechseln wird oder ob es überhaupt wechseln wird. Und Sie haben heute Abend auch sehr auffällig nochmal an die Vernunft und die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appelliert. Wäre nicht eigentlich in so einer Situation, bei so hohen Infektionszahlen und so hohen Todesfällen, die wir jetzt haben, klare Regeln, verbindliche Regeln für alle richtiger?
Wir haben klare Regeln und wirklich, das muss man jetzt auch mal in dem Zusammenhang sehen, was wurde alles im letzten halben Jahr auch beschlossen, auch in beide Richtungen. Es wurden immer wieder auch Dinge ermöglicht, aber wir haben auch immer wieder Einschränkungen vorgenommen, wenn es nötig war, gerade auch in den letzten Monaten, ja, die Gastronomie, die Hotellerie geschlossen. Alles, das fällt uns ja auch schwer und es sind große Einschnitte, das muss man sehen. Und sie kommen irgendwann auch an einen Bereich, wo sie auch für den privaten Bereich etwas regeln müssen natürlich. Wie können da überhaupt noch Kontakte stattfinden? Aber das ist dann eben auch ein Themenfeld, wo viel Eigenverantwortung gefragt ist, weil die Politik nicht hinter jeder Haustür regieren kann und nicht vor jeder Haustür einen Polizisten stellen kann und will. Insofern ist es richtig, mit Regeln und klaren Vorgaben zu arbeiten, aber auch immer wieder zu appellieren, sich dieser Situation bewusst zu werden und selbst sich zu fragen, was muss in dieser Phase wirklich sein?
Sie sind sehr optimistisch, zumal das in Berlin bis jetzt nicht so gut geklappt hat. Und Sie haben auch vor einer Überforderung der Krankenhäuser gewarnt. Allein in Berlin sei mittlerweile ein Viertel der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Meinen Sie, dass man mit den beschlossenen Maßnahmen diese Lage jetzt in den Griff bekommt?
Sehen Sie, es ist in Berlin wie auch in vielen anderen Städten und Bundesländern ein Auf und Ab. Wir waren im Sommer und Herbst waren wir gut aufgestellt mit sehr niedrigen Infektionszahlen und einer Minimalstauslastung in den Krankenhäusern. Und es reichen dann manchmal wenige Umstände und wenige Tage und die Zahlen explodieren. Und das hatten wir jetzt leider auch in Berlin. Und tatsächlich, diese Situation in den Krankenhäusern, wenn ich mir das bei mir angucke in Charité und Vivantes, dass jetzt ein Viertel der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt ist, die auch schwerst erkranken, dann ist das genau der Punkt, der verdeutlicht, das kann man nicht wegdiskutieren, das sind Fakten und hier müssen wir handeln. Wir müssen von Seiten der Stadt handeln. Der Senat erlässt ja auch immer wieder Regeln und schränkt Dinge eben auch ein, die ich teilweise ja auch schon genannt habe. Aber wir brauchen einfach auch weiterhin die Unterstützung von jedem und jeder Einzelnen. Das geht nur gemeinsam zu bewältigen, die Aufgabe, die jetzt auch in den nächsten Wochen vor uns liegt.
Wie sieht der weitere Zeitplan aus, Herr Müller? Wo müssen wir landen? Was muss bis zu Ihrem nächsten Treffen Mitte Dezember passiert sein, damit dann wieder gelockert werden kann?
Wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen verabreden, wie und wann wir uns wieder treffen. Aber natürlich ist das Ziel, einfach deutlich weiter runterzukommen mit den Infektionszahlen. Das Ziel ist natürlich immer diese 50er-Inzidenz, die ja eine Richtmarke für uns ist, aber eben auch nicht nur alleine. Wir haben das heute auch in dem Beschluss ja festgehalten. Eben auch die Auslastung der Intensivbetten spielt eine Rolle. Viele soziale Aspekte spielen auch eine Rolle. Wenn wir wieder an das Thema Schule denken, da müssen wir ja in einem größeren Zusammenhang auch betrachten, was wir an der einen Stelle auch für Auswirkungen haben, wenn wir an der anderen Stelle etwas einschränken. Also insofern, das Ziel ist ganz klar, nach wie vor unser Gesundheitssystem leistungsfähig halten, deutlich weiter runterzukommen, bundesweit mit den Zahlen. Aber viele Kriterien spielen eine Rolle.
Danke, Michael Müller.
Ich danke Ihnen.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung geführt. Der November-Lockdown geht also in den Dezember und noch ist kein Ende absehbar. Während im März, als zum ersten Mal Geschäfte und Restaurants zumachten, wir unsere Freunde nicht treffen sollten, während damals angesichts des herannahenden hellen Sommers viele noch zuversichtlich waren, dass der Spuk bald ein Ende nehmen würde, sind jetzt viele vielmehr am Ende ihrer Geduld und blicken mit düsterem Blick auf diese Pandemie und was sie ihnen an Entbehrungen zumutet. Über wechselnde Stimmungen in Corona-Zeiten, Jan Koch.
Ob in der Beziehung, im Beruf, es ist eine Herausforderung, der Herbst, der Teil-Lockdown. Für Daniel Pfeiffer ist es sogar ein richtiger Lockdown. Seine beiden Kölner Fitnessstudio-Filialen dicht. Dabei trainieren hier maximal 2 Leute gleichzeitig. Sein Optimismus schwindet, seine Verzweiflung wächst.
Die Sorge gerade ist, wie geht's weiter? Wie sehen die nächsten Monate aus? Kann mir irgendwie gerade keiner sagen. Und die Regierung gibt auch keine Signale. Geht's im Januar, im Februar für uns weiter oder wird's irgendwie noch später? Und ja, das ist eine Verunsicherung, die sich nicht gut anfühlt.
Unzufriedener. So fühlen sich laut einer Studie des Soziologen Martin Schröder viele im Vergleich zum Pandemieanfang. Er hat Daten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ausgewertet. 150 Leute wurden seit dem Frühjahr alle 2 Wochen nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt.
Und da zeigt sich eben, nach dem ersten Lockdown ging die Zufriedenheit erstmal hoch, so auf 7,5 ungefähr von 10 Punkten. Und jetzt gab es einen doch recht massiven Absturz, muss man sagen, um fast einen Punkt. Das ist so der Effekt von, wie wenn man arbeitslos wird, sich trennt, sogar einen geliebten Menschen verliert. Also es ist schon ein sehr starker Effekt, muss man sagen.
Weniger Leute sehen, keine Kontrolle über den Alltag zu haben, fordere viele seit Monaten heraus. Das kennt auch das Ehepaar Häusling. 15 Jahre leben sie zusammen, doch so lange am Stück haben sie sich noch nie gesehen. Anfangs ein Vorteil, mehr Zeit für ihre Kinder, mehr Zeit zu zweit, nun aber gelegentlich eine Last.
Klar ist es dann in Teilen konfliktbehaftet, weil wir uns anders abstimmen müssen als vorher. Verantwortlichkeiten verschwimmen oder der eine will sich zurückziehen, aber die Kinder sind auch zu Hause, wird gebraucht. Das ist emotional für alle Beteiligten deutlich anstrengender und das merken wir schon in unserem Ehealltag, dass das mehr Kraft kostet insgesamt.
Ich brauche jetzt auch nach dem Dreivierteljahr hier einfach mal einen Break. Ohne Kinder, ohne Mann. Ich war ganz alleine wandern und das hat mir jetzt persönlich extremst gut getan, um auch wieder ein bisschen aufzutanken.
Am liebsten soll auch hiermit Schluss sein, dem Homeoffice, in dem der Unternehmensberater fast ein halbes Jahr arbeitet.
Also es ist schon wahnsinnig anstrengender, viel anstrengender als vorher. Also es fehlt der Bewegungsrahmen, die Abwechslung, sondern es ist echt schon sehr stumpf, einfach von der Arbeitsumgebung.
Manches, was zunächst als Vorteil empfunden wurde, wird mehr zur Belastung.
Und da ist es ja vielleicht für viele Menschen auch ganz gut, einfach mal zu wissen, Mensch, ich bin gar nicht der Einzige, dem es nicht so toll geht. Wir müssen da jetzt alle mal durch. Wenn ich vielleicht mal gerade nicht so belastungsfähig bin oder so, oder vielleicht sogar so ein bisschen depressive Symptome habe, dann ist das eigentlich ganz normal.
Es bleibt also die Hoffnung.
Ich hoffe auf einen Impfstoff, ganz klar, dass der möglichst bald einfach zur Verfügung steht.
Ich wünsche mir, dass der Winter schnell vorbeigeht, dass schnell Frühling schnell warm wird und dass es dann wie im Sommer jetzt 2020 auch im nächsten Sommer dann besser wird.
Der Corona-Winter und wie die Politik ihm begegnen will. Dazu hat Moritz Rödler aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Demokratie ist anstrengend. Im Prinzip seit dem Wochenende erfahren wir in immer kürzeren Abständen, welche Einschränkungen kommen und welche nicht. Und oft waren diese Infos nur wenige Stunden später wieder veraltet. Wir erleben das Ringen um die besten Lösungen und sind im Prinzip live dabei. Wir können beurteilen, welche Politikerinnen und welche Politiker eher unserer eigenen Meinung nahestehen und welche nicht. Transparenz im politischen Prozess. Ich finde das gut. Jeder Punkt muss eben ausdiskutiert werden, Argumente werden ausgetauscht, ein guter Kompromiss gesucht und manchmal gefunden. Das dauert eben. Aber so funktioniert das in der Demokratie. Und es lohnt sich, wenn gute, durchdachte Lösungen rauskommen. Manchmal sind die Einigungen aber nur Scheinlösungen, die vielleicht gut klingen, aber nicht wirklich funktionieren. Zum Beispiel, wenn man Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nur auffordert, Homeoffice möglich zu machen. Hier wäre eine klarere Ansage nötig gewesen. Es gibt immer noch zu viele Firmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Sachen mobiles Arbeiten Steine in den Weg legen. Diese Menschen fahren dann U-Bahn oder treffen sich zu Sitzungen im Büro. Alles unnötige Kontakte. Scheinlösungen, das gilt auch für nahezu deutschlandweit um wenige Tage vorgezogene Weihnachtsferien. Das sind in Wahrheit Schulschließungen auf Zeit, obwohl genau das vorher alle ausgeschlossen haben. Aber Demokratie ist eben anstrengend. Nicht nur, weil es manchmal lange dauert, sondern auch, weil einem die Ergebnisse nicht immer komplett gefallen.
Die Meinung von Moritz Rödle. Und wir gehen ins Ausland. Sie gehören zu den grausamsten Waffen, weil sie unsichtbar sind und scheinbar aus dem Nichts kommen. Streumunition ist mittlerweile in 110 Ländern geächtet und doch spricht die internationale Kampagne für ihr Verbot in ihrem heute vorgelegten Lagebericht von mehr als 4.300 Menschen, die in den vergangenen 10 Jahren durch diese heimtückischen Bomben verletzt oder getötet wurden. Und sie richten nicht nur im Krieg Schaden an. Blindgänger sorgen, auch wenn eigentlich längst Frieden herrscht, für ein großes Leid, denn sie können auch noch nach Jahren explodieren. Zum Beispiel in Basra im Irak, wo die Menschen bis heute mit den grausamen Altlasten der Vergangenheit zu kämpfen haben. Daniel Hechler.
Er hat sein Bein verloren und damit jede Chance im Leben. So sieht es Malik Hamid heute. Kein Job, kein Geld, keine Perspektive und 5 Kinder, die auf ihn angewiesen sind. Vor 6 Monaten wurde mein Bein amputiert. Wir haben die Regierung gebeten, uns zu unterstützen. Ich habe seither keine Einnahmen mehr, um meine Kinder zu versorgen. Im Frühjahr zog er aus seinem Dorf los in die irakische Wüste. Dort suchte er nach Metallteilen, Überresten aus dem Golfkrieg, die er verkaufen wollte. Es war der verzweifelte Versuch, ein wenig Geld in einer trostlosen Umgebung zu verdienen. Ich wollte Metallteile auflesen, als es passierte. Offenbar bin ich auf eine Landmine getreten. Als ich mein Bein anhob, explodierte sie und dann war es weg. Butran war einst ein Schlachtfeld im ersten Golfkrieg. Die Grenze zum Iran ist keine 7 Kilometer entfernt. Die Region im Süden des Irak wurde in den 80er Jahren weitflächig vermint. Bis heute sind längst nicht alle Sprengkörper geräumt. Viele im Dorf hat es mittlerweile schon erwischt. 300 Bewohner haben Gliedmaßen verloren und fühlen sich in ihrer Not alleingelassen. Diese Region ist nicht sicher. Es ist ein Ort der Minen und Sprengkörper. Wir haben die Regierung gebeten, den zuständigen Behörden das Geld zu geben, um sie zu entfernen. 1500 Quadratkilometer hier sind verseucht. Im ersten Golfkrieg legten Regierungstruppen Minen, im zweiten warfen die USA Streubomben ab. In keinem anderen Land der Welt schlummern so viele Sprengkörper. Die Landwirtschaft liegt brach. 7 Expertenteams sollen das Land bis 2028 von der tödlichen Last befreien. Doch das scheint fast unmöglich. Die Arbeit ist komplex, hochriskant und teuer. Die Erlöse aus den Ölvorkommen in der Region versickern in anderen Kanälen, oft genug in den Taschen korrupter Funktionäre. Geld, das für die Arbeit der Minenräumer fehlt. Allein in der Provinz Basra haben wir 9.000 Opfer. In diesem Jahr hatten wir die meisten Unfälle. 40 Kinder hat es getroffen, 6, 7, auch 4 Jahre alt. Das Prothesenzentrum in Basra ist für viele Opfer ein Ort der Hoffnung. 200 Betroffene suchen hier jede Woche Hilfe. Mit einer Prothese öffnen sich den Menschen ganz neue Perspektiven. Sie stellen sie hier selbst her, mit einfachsten Mitteln. Die Wartezeiten allerdings sind lang. Wir kämpfen mit etlichen Problemen. Die Maschinen funktionieren nicht immer richtig, es fehlen Materialien, die wir brauchen. Meistens bekommen wir das irgendwie hin, aber was wir nicht lösen können, ist die Geldknappheit. Malik muss seinen Alltag erst einmal mit einem Plastikstumpf meistern. Dass eine Mine sein Leben zerstört hat, sei nicht seine Schuld, sagt er. Die Regierung trage dafür die Verantwortung und ließe ihn jetzt im Stich.
Und wir kommen noch mal zurück in die deutsche Politik, denn die Bundesregierung hat Konsequenzen versprochen nach rassistischen und rechtsextremistischen Anschlägen. Und nun liegt eine lange Liste mit Plänen auf dem Tisch. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus beschloss ein Kabinettsausschuss einen Katalog von insgesamt 89 Einzelmaßnahmen. Unter anderem soll die Präventionsarbeit gestärkt werden, zum Beispiel in der politischen Bildung. Vorgesehen ist auch ein Ausbau der Opferschutz- und Beratungsangebote. Außerdem will die Bundesregierung das Strafrecht stärken, um Hetze konsequenter verfolgen zu können. Im Zuge der Corona-Pandemie und angesichts der Beschränkungen geraten immer mehr deutsche Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten. Das hat eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK unter 13.000 Firmen ergeben. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Umsätze der Firmen gehen zurück, weil die Nachfrage deutlich nachgelassen hat, sowohl im Inland als auch aus dem Ausland. Weltweit stehen Firmen unter Druck. Sie investieren weniger. Daher sind auch die Aufträge drastisch zurückgegangen. Aktuell droht jedem vierten Betrieb in Deutschland das Geld auszugehen. 80% davon sind kleinere Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten. Jeder elfte Betrieb ist sogar von der Pleite bedroht, trotz der Staatshilfen. Diese kommen nur unzureichend bei den Unternehmen an. Von 25 Milliarden sind nicht einmal 2 Milliarden Euro abgerufen worden. Die Firmen klagen über zu viel Bürokratie und über die Schwerfälligkeit der Behörden.
Homosexuelle Soldaten sollen für erlittenes Unrecht entschädigt werden. Das Kabinett verabschiedete einen Gesetzentwurf, der Betroffene rehabilitiert. Ihnen wird jeweils ein symbolischer Betrag von 3.000 Euro zugesichert. Jahrzehntelang hatte die Diskriminierung von Homosexuellen in der Bundeswehr de facto zum Alltag gehört. Truppengerichte verurteilten gleichgeschlechtliche Kontakte. Erst im Jahr 2000 stoppte die Politik diese institutionelle Diskriminierung. Das neue Gesetz soll sowohl für Soldaten der Bundeswehr als auch der DDR-Volksarmee gelten. Der scheidende US-Präsident Trump hat seinen früheren Sicherheitsberater Flynn begnadigt. Dieser hatte sich schuldig bekannt, bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre das FBI angelogen zu haben. Später zog Flynn das Geständnis zurück. Ein Strafmaß wurde noch nicht verkündet. Es ist das zweite Mal, dass Trump im Zusammenhang mit der Russland-Affäre einen langjährigen Vertrauten begnadigt. 3 Jemeniten sind mit einer Klage gegen die Bundesregierung im Zusammenhang mit Drohneneinsätzen der USA in ihrer Heimat gescheitert. Sie hatten gefordert, dass Berlin aktiver mögliche Völkerrechtsverstöße prüft, da an den Drohneneinsätzen die US-Militärbasis Ramstein bei Kaiserslautern beteiligt ist. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage ab. Die Regierung habe sich bereits von den USA versichern lassen, dass die Aktivitäten im Einklang mit geltendem Recht erfolgten. Die 3 Jemeniten hatten 2012 bei einem Drohnenangriff 2 Angehörige verloren.
Heute ist kein Fußballer gestorben, jedenfalls kein Normalsterblicher. Diego Armando Maradona ist gestorben. Der Mann, der einst göttlich geführt Tore erzielte und der in seiner argentinischen Heimat als Goldjunge verehrt wurde, auch oder vielleicht gerade deshalb, weil Maradona kein Mann ohne Schwächen war, sein Leben nach dieser beispiellosen Karriere als Fußballer alles andere als golden war und mehr als einmal abzugleiten drohte. Matthias Ebert.
Vor diesem Zaun trauern die Maradona-Fans. Dahinter verbirgt sich das Geburtshaus des Fußball-Weltmeisters im armen Viertel Lanús von Buenos Aires. Hier begann die Weltkarriere von Diego Armando Maradona, sein kometenhafter Aufstieg mit spektakulären Toren. Der Stürmer mit der Rückennummer 10 war ballverliebt wie kaum ein anderer. Ein Dribbelkünstler, der die gegnerischen Verteidiger zum Narren hielt. Schnell, wendig und unberechenbar. Seinen größten Erfolg feierte er als Weltmeister 1986 in Mexiko. Sein Tor mit der Hand gegen England nannte Maradona schelmisch die Hand Gottes. Mit dem WM-Titel wurde er in Argentinien zum Volkshelden. All das veränderte den Menschen Diego Maradona. Nach den Erfolgen kamen die Abstürze. Kokainkonsum, Drogenentzug und Übergewicht. Immer wieder bangten die Argentinier um ihren Superstar. Und immer wieder kam er zurück und versprach, sich zu bessern. Zum Beispiel bei einer Ehrung im argentinischen Senat. Vielen Dank für all die Liebe, die ihr mir entgegengebracht habt. Ich werde immer mein Bestes geben, euch nicht zu enttäuschen. Ihr könnt sicher sein, egal wo immer ich auch bin, ich werde immer die Farben meines Landes verteidigen. Zuletzt als Trainer eines argentinischen Erstligaklubs war sichtbar, dass es ihm körperlich nicht mehr gut ging. Der 60-Jährige hielt sich nur mit Mühe auf den Beinen. Anfang November das letzte Foto an der Seite seines Arztes. Fans hatten vor dem Krankenhaus ausgeharrt, in dem Maradona erfolgreich am Hirn operiert wurde. Nach der Entlassung musste er einen Alkoholentzug antreten. Heute nun starb er an einem Herzinfarkt. Seine Fans trauern auch vor dem Stadion von Argentino Juniors, in dem er seine ersten Spiele als Profi absolvierte. Maradona ist die menschliche Version von Gott. Er wuchs in einem Armenviertel auf und hat es als Fußballer später mit den Größten der Welt aufgenommen. Er hat die WM gewonnen. Mit ihm ist ein Teil von jedem Argentinier gestorben, ein tiefer Schmerz. 3 Tage lang wird jetzt getrauert, dann gibt es ein Staatsbegräbnis.
Und über diesen großen Fußballer spreche ich jetzt mit einem, der ihn erlebt und mit ihm auf dem Platz gestanden hat, dem ehemaligen deutschen Nationaltorwart Toni Schumacher. Der ist mir jetzt aus seinem Haus in Köln zugeschaltet. Guten Abend, Herr Schumacher.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
3 Tore haben Ihnen die Argentinier im Endspiel der WM 1986 in Mexiko eingeschenkt, das die Argentinier ja dann am Ende mit 3-2 gewannen. Maradona hat in jenem Spiel zwar keins erzielt, aber trotzdem, wie war das Gefühl, wenn der seinerzeit beste Spieler der Welt so auf einen zugestürmt kam?
Ja, wir wussten natürlich vor dem Spiel, was auf uns zukam. Und Franz Beckenbauer hat uns darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, pass auf, das ist ein Spieler, der vermittelt das Gefühl, dass er über Wasser laufen kann. Der kann im vollsten Sprint, hat er den Ball am Fuß. Man denkt dann, dass sogar eine Schnur da unten ist, damit er den Ball führen kann. Aber das war natürlich nicht so. Und dann wurde natürlich gesagt, wie können wir diesen grandiosen Magier, Zauberer ausschalten? Und da hatten wir eine Antwort drauf, eine perfekte Antwort, nämlich Lothar Matthäus, der ihn dann noch 90 Minuten in die Manndeckung genommen hat. Aber letztendlich muss man sagen, in der 83. Minute hat er doch den entscheidenden Pass gespielt zu Burruchaga, der uns dann letztendlich 3-2 gegen Argentinien verlieren lässt.
Maradona hat ja nicht nur gezaubert, der hat auch geschummelt. Ins Endspiel gekommen waren die Argentiner ja nur dank der berühmten Hand Gottes, die im Viertelfinale gegen England ja im Spiel war. Was haben Sie da über diesen Spieler gedacht?
Ja, in dem Moment habe ich natürlich gedacht, das ist Betrug und das muss doch jeder erkennen. Aber der Schiedsrichter aus seiner Position hat es halt nicht erkannt. Heute wäre so ein Tor nicht möglich mit dem Videobeweis, klar. Und wenn man natürlich diese Erklärung von Diego Armando Maradona nach dem Spiel hört, das war die Hand Gottes, was will man da schon noch gegen sagen? Also das war eine perfekte Ausrede, eine perfekte Erklärung. Aber letztendlich hat das seinem großartigen Stil auf dem Fußball ja keinen Abbruch getan. Also das muss man sagen, er war ein grandioser Spieler. Und wenn es irgendwann mal eine Mannschaft des Jahrhunderts, Jahrtausend gibt, in meinen Augen gehört Maradona ganz, ganz sicher mit dazu.
Sie haben der berühmten Hand Gottes ja selber auch mal die Hand gereicht. Wir haben hier ein Foto, vielleicht können wir das mal sehen. Da haben Sie ihm in einer Szene in dem Spiel wieder aufgeholfen. Erinnern Sie sich, was bleibt Ihnen da am meisten in Erinnerung?
Ja, ich erinnere mich schon genau daran. Und da war auch noch Karl-Heinz Förster daran beteiligt, der Vorstopper damals von der deutschen Nationalmannschaft. Und wir beide haben dafür gesorgt, dass der Diego Maradona halt nicht zum Abschluss kam. Und dann ist er auch dann abgehoben und wollte dann letztendlich einen Elfmeter rausholen. Aber der Schiedsrichter ist nicht drauf reingefallen. Und letztendlich erinnere ich mich an Diego Maradona, dass er geliebt wurde von allen. Ob er in Argentinien gespielt hat, in der Nationalmannschaft oder aber auch in Neapel, in Italien. Er wurde von allen geliebt. Und das ist sehr, sehr selten im internationalen Fußball, dass man so einen Spieler überall liebt, wenn er aufläuft.
Herr Schumacher, Sie haben ja in Ihrer Karriere auch so einiges mitgemacht. Aber mit Maradonas wildem Leben können Sie nicht konkurrieren. Wie haben Sie das erlebt, dass der Mann nach seiner Karriere den Weg ins gesunde Leben nicht mehr gefunden hat?
Ja, also ich habe das erstens mal nicht selber mitbekommen, nämlich nur alles das, was in der Presse oder in den Medien gestanden oder was ich über die Medien gehört habe. Aber es ist ein Mensch gewesen, der auf dem Fußballplatz natürlich viel, viel wohler gefühlt hat als im normalen Leben. Und sicherlich hat das Leben die eine oder andere Kapriole mit ihm geschlagen, das ist schade. Aber wenn ich mir heute an Diego Maradona zurückdenke und dann, ich bin immer traurig, wenn einer von uns geht, der im Fußballgeschäft unterwegs war. Und dann denke ich an diese positiven Dinge und die möchte ich auch immer im Kopf behalten und sagen, danke Diego, dass ich jemals gegen dich spielen durfte, dass ich gegen so einen hervorragenden Fußballer auch mal bei einer WM spielen durfte, obwohl wir das Endspiel verloren haben. Jetzt heute muss ich sagen, war eine tolle Sache. Mhm.
Vielen Dank, Toni Schumacher, für Ihre Zeit und dass Sie sich mit uns an Diego Maradona noch mal erinnert haben. Danke, Toni Schumacher.
Danke auch nach Hamburg. Vielen Tschüss zusammen. Ciao.
Und auch dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufzeichnen müssen. Man kann es kaum glauben, da er doch bei großen europäischen Vereinen gespielt und fast alles erreicht hat, was es im Fußball zu erreichen gibt. Eines hat Diego Maradona nie gewonnen, die Champions League. Hier wurde heute Abend gespielt. Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch die Bayern aus München konnten in ihren Spielen gegen Donetsk bzw. Salzburg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Ob es geklappt hat, wissen Christoph Nahr und Torge Hidding.
Gedenken an einen der größten Fußballer aller Zeiten, auch in München. Schweigeminute für Maradona vor dem Spiel, in dem überraschenderweise die Gäste die große Chance auf die Führung haben. Mergim Berisha bedient perfekt Dominik Szoboszlai, aber das große Talent der Salzburger scheitert kläglich. Die Bayern mit vielen Fehlern, aber kurz vor der Halbzeit nutzen sie eine der wenigen Chancen. Nach dem Schuss von Thomas Müller ist Robert Lewandowski zur Stelle, 1:0 für Bayern, das 71. Champions-League-Tor des Polen. Nach der Pause sorgt der Titelverteidiger schnell für die Vorentscheidung. Kingsley Coman im Glück, 2:0, der Schuss abgefälscht. Bayerns Neuzugang Marc Rocker muss wegen gelb-roter Karte vom Platz. Die Münchner nur noch zu 10. Aber das hält sie nicht davon ab, auf 3:0 zu erhöhen. Kingsley Coman auf den eingewechselten Leroy Sané, gut 20 Minuten vor Schluss. Das Spiel entschieden. Aber Salzburg darf durch Mergim Berisha noch das Ehrentor schießen. 3:1 für den FC Bayern, der damit ins Champions-League-Achtelfinale einzieht.
Schon in der ersten Halbzeit hatte Mönchengladbachs Trainer Marco Rose mehrfach Grund zum Jubeln. Gegen Schachtar Donetsk holte Thuram in der 16. Minute, gefoult von Krivtsov, einen Elfmeter heraus. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lars Stindl sicher zur frühen Führung. Die Gastgeber waren das klar bessere Team. Ecke Stindl, Kopfball Elfvedi, das 2:0 nach 35 Minuten. Gladbach kontrollierte Ball und Gegner und kam dann über Standardsituationen zu seinen Toren. Embolo 3:0 mit einem Traumtor ging es in die Halbzeitpause. Das Hinspiel gegen Donetsk hatte die Borussia mit 6:0 gewonnen. Heute nahmen die Mönchengladbacher im zweiten Durchgang das Tempo raus. So gab es nur noch einen Treffer. Oskar Wendts Freistoß vorbei an Freund und Feind hinein ins Tor zum 4:0 Endstand. Mönchengladbach besiegt Schachtar Donetsk und bleibt damit Tabellenerster der Gruppe B.
So bleibt uns noch schnell zum Schluss der Sendung der Blick aufs Wetter und zu Carsten.
Tja. Der November steht vor uns in seinen letzten Zügen und man freut sich beim November, ehrlich gesagt, als Meteorologe schon auf kleine Veränderungen bei dieser Hochdruckwetterlage, die uns jetzt schon gefühlt seit 3 Wochen begleitet und weshalb es nach wie vor viel zu trocken ist. Und diese kleinen Veränderungen schauen wir uns anhand der heutigen Höchsttemperaturkarte von Europa mal an. Das ist die Ausgangssituation. Die tiefste Temperatur heute als höchster Wert, sozusagen am kältesten, war es im Norden Finnlands, in Salla, mit minus 10 Grad. Am wärmsten war es heute in Palma de Mallorca mit plus 20 Grad, aber weite Teile Europas viel zu warm. Doch schalten wir jetzt mal um. Und zwar nehmen wir die Temperaturfarbe einer Temperatur in 1500 Metern Höhe. Das ist nämlich besser, weil man damit die charakteristische Temperatur der Luftmasse besser beschreiben kann. Jetzt lassen wir das Ganze mal für die nächsten 5 Tage laufen, bis zum nächsten Montag. Zunächst sieht es nach wenig Änderung aus, aber zum Wochenende löst sich kältere Luft aus dem Norden Russlands und wandert langsam Richtung Deutschland, Richtung Mitteleuropa. Das sieht hier nicht nach dem großen Wintereinbruch aus, wird es auch nicht werden, aber wenn wir uns den 15-Tage-Temperaturtrend von Weimar anschauen, dann sehen wir hier, dass wir starten mit Höchsttemperaturen morgen so um rund 8 Grad und wir landen am Sonntag, Montag bei nur noch 2 Grad. Es wird also kälter. Und dazu passiert Folgendes beim Wetter. Wir haben in der Nacht erneut viel Nebel, vor allem im Süden. Aber es kommen hier im Norden Wolken heran. Und diese Wolken führen am Ende der Nacht hier zu ersten leichten Regenfällen. Morgen tagsüber liegt dieses Regenband eher über der norddeutschen Tiefebene. Im Süden löst sich der Nebel dagegen stärker auf als heute. Es gibt also durchaus auch größere Gegenden, in denen es recht freundlich, recht sonnig sein kann. Die Temperaturen. Dort, wo es aufklart, vor allem jetzt in der ersten Nachthälfte, rutschen im Süden die Temperaturen in den frostigen Bereich. 0 bis minus 3 Grad in höheren Tallagen kann es auch noch kälter werden. Im Norden hingegen bleibt es recht mild. Tagsüber gibt es eine Region, die verharrt im Dauerfrost. Das ist der Osten Bayerns rund um den Bayerischen Wald. Hier gibt es maximal minus 2 Grad. Am wärmsten wird es im Nordwesten mit 9 bis 12 Grad. Zu den weiteren Aussichten. Ruhiges Hochdruckwetter, am Freitag noch ein paar Regentropfen vielleicht hier im Westen, im Nordwesten. Ansonsten ein Mix aus Sonne und aus hochnebelartigen Wolken. In den nächsten beiden Tagen, Freitag, Samstag, wenig Temperaturänderung, bevor es ab Sonntag kälter wird im November. Na, dann haben wir ja schon fast Dezember.
Das war Carsten Schwanke. Danke für die Aussichten und das waren auch die Tagesthemen. Hier spricht jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen über jene der Woche und natürlich auch über das, was heute im Kanzleramt beschlossen wurde. Anschließend meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.